Okay, ich möchte jetzt alle willkommen zurückheißen und wir setzen fort mit dem Programm und unsere nächste Sprecherin wird Barbara Breinsack sein. Barbara hat in Wien Politikwissenschaften studiert und auch graduiert, dann ein kurzes Postdoc und ist dann anschließend relativ bald nach London gegangen, ans King's College, wo sie zuerst Reader und sich halt hinaufgearbeitet hat in immer höhere Sphären, bis sie 2013 dann schließlich eine Professur bekommen hat am King's College. Und aber 2017 wurde sie dann berufen nach Wien ans Institut für Politikwissenschaften, wo sie eben eine Professur für vergleichende Politikfeldanalyse hat, was immer das heißt. Liebe Barbara, vielen Dank. Barbara ist auch sonst sehr engagiert. Sie ist seit mehr als 10 Jahren Mitglied der österreichischen Bioethikkommission und sie hat sich sehr früh auch auf dieses Covid-Corona-Thema gestürzt und ist medial sehr präsent gewesen. Und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Danke vielmals für die Vorstellung und vielen Dank auch, Herr Präsident, Frau Präsidentin und an alle, die diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben. Ja, was kann die Wissenschaft in der Corona-Pandemie leisten? Wir haben von Florian Krammer und von Viola Brüsemann schon viel gehört und natürlich haben alle von uns auch ihre eigenen Vorstellungen dafür, wie dieses Triangel, dieses Dreieck aus Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik jetzt gestaltet ist und wie es gestaltet sein sollte. In der Zeit der Vorbereitung für diese Veranstaltung heute bin ich über dieses Tweet gestoßen. Wir haben auch von Florian, glaube ich, heute schon sehr viel darüber gehört, wie wichtig gerade Twitter für Wissenschaft und Journalismus auch ist. Ich habe dieses Tweet gesehen, wo jemand schreibt, ich hasse es, unterschreibt er über die Vereinigten Staaten, dass man, wenn man über Wissenschaft spricht, immer gleich über Politik spricht. Und ich glaube, man kann zweierlei Reaktionen auf diese Tweet haben. Wie Sie sehen können, ist dieses Tweet auch durchaus sehr populär gewesen. Jetzt hat es schon mehr Likes als damals, als ich diese Fotografie des Bildschirmes gemacht habe. Aber welche Reaktionen gibt es darauf? Die erste Reaktion muss gerade auch für eine Politologin, aber auch für andere Menschen, die sich mit der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik beschäftigt haben, eigentlich erstaunend sein. Denn wenn man unter Politik eben alle Maßnahmen versteht, die sich auf die Lenkung und Regulierung von Gesellschaften, von Staaten beziehen, dann ist natürlich die Verbindung zwischen Politik und Wissenschaft immer eine enge gewesen. Also Politik regelt und betrifft ja auch die Rolle der Wissenschaften im und für den Staat. Es werden bestimmte Prioritäten auch ausverhandelt, also was ist uns als Gesellschaft wichtig? Es wird demokratisch ausverhandelt, idealerweise, welche öffentlichen Gelder zum Beispiel auch in die Forschung gehen. Die Politik und der Staat tragen zur Wissenschaft bei, indem sie Forscherinnen ausbilden und so weiter. Also wenn man Wissenschaft hierzulande vollkommen vom Staat trennt, von der Politik trennt, dann könnte man auch bestimmte demokratische Werte verlieren. Ich denke jetzt nicht, also natürlich kann auch das Gegenteil der Fall sein, es gibt ja leider auch gerade in unserer Nähe Demokratien, in der Wissenschaftlerinnen drangsaliert werden. Also Systeme, wie demokratisch sie noch sind, das ist eine große Debatte, aber Wissenschaftlerinnen werden drangsaliert, die Wissenschaftsfreiheit wird eingeschränkt, aber in einer gut funktionierenden Demokratie braucht es auch die Politik, um die Freiheit der Wissenschaft aktiv zu schützen und das ist gerade auch im Hinblick einer Tendenz interessant, dass es ja global gesehen immer mehr private Akteurinnen und Akteure gibt, die auch in der Forschung sozusagen anschaffen. Private Philanthropien, die nicht demokratisch legitimiert sind, die niemandem rechenschaftspflichtig sind, die dann auch Schwerpunkte setzen, was beforscht wird, wo dann öffentlich oder Wissenschaftlerinnen an Universitäten sich um Funding bewerben. Und ich meine jetzt nicht alteingesessene Institutionen wie den Wellcome Trust, ich meine jetzt wirklich auch neuere Philanthropien, die zum Teil von Technologiekonzernen kommen. Das kreiert ein demokratisches Defizit. Aber natürlich könnte man sagen, der Verfasser dieses sehr elegant formulierten Tweets hat es nicht so gemeint. Der hat jetzt nicht über die Rolle einer Demokratie im Schutz der Unabhängigkeit der Wissenschaft gesprochen, sondern der hat von etwas anderem gesprochen, nämlich darüber, und Florian Kramer hat es auch schon angesprochen, dass Gespräche über Wissenschaft, besonders in den USA, aber auch hierzulande, zum Teil so Weltanschauungsdeklarationen geworden sind. Sie sind zur Parteipolitik geworden. Ohne jetzt auf die Daten ganz genau einzugehen, darum geht es mir nicht, es geht mir nur darum zu zeigen, auf der linken Seite sehen Sie hier, dass das Vertrauen darin, dass die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaft gut arbeiten, etwas Gutes für die Gesellschaft tun, ist zunehmend im globalen Norden daran geknüpft, ob jetzt jemand, verkürzt gesagt, links oder rechts wählt, ganz besonders ausgeprägt in den USA. Aber auch, denken Sie an die Maske, mir hat letztens jemand erzählt, wenn ich irgendjemanden sehe, der in der U-Bahn keine Maske trägt, weiß ich, das ist eine FPÖlerin. Ja, also es geht jetzt nicht um die parteipolitische Zuschreibung, aber das Tragen einer Maske an einem Ort, an dem andere keine Masken tragen müssen oder weil es nicht mehr notwendig ist, oder das Nicht-Tragen einer Maske, wenn es notwendig ist, wenn es vorgeschrieben ist, das wird zu einem politischen Statement. Und da ist natürlich die Wissenschaft auch gerade mit Studien, auf die sich ja die Politik immer wieder beruft, dass das Tragen einer Maske effizient sei oder nicht effizient sei, ist natürlich impliziert. So, und das meint natürlich der Verfasser dieses Tweets. Der meint, dass man nicht mehr über Wissenschaft sprechen kann, ohne gleichzeitig auch über Politik zu sprechen. Und wie kam es dazu? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht nur alles Covid zuschreiben, obwohl es gerade in der Pandemie wesentliche Veränderungen gab. Aber lassen Sie uns zuerst mal einen Blick weiter zurückwenden. Man könnte noch weiter zurückgehen, ich werde das heute aufgrund der Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht tun. Aber ich glaube, so ein Wendepunkt waren die Kontroversen um die Klimawissenschaften. Also ein Teil davon, es wird immer wieder argumentiert, ist auch damit zu begründen, dass es in einem sehr wirtschafts- und wissenschaftsmächtigen Land, nämlich den Vereinigten Staaten, ja eine beträchtliche Anzahl von Menschen und politischen Akteuren gibt, die Wissenschaft als solches ablehnen. Es ist ja auch interessant, dass gerade auch evangelikale Communities nicht im Sinne von Erhaltung von Gottes Schöpfung, sondern eher gegen die Evidenz argumentieren, dass Klimawandel menschengemacht ist. Und woher kommt das? Das kommt von einer prinzipiellen Ablehnung einer Position, die sagt, dass es Evolution gibt. Wissenschaft mag Evolution, das heißt, wir mögen keine Wissenschaft. Das haben wir hierzulande nicht oder nicht so stark. Aber was sich auch daraus ergeben hat, ist etwas, das wir hierzulande sehr stark finden, und ich nenne es jetzt mal den Tribunalcharakter der wissenschaftlichen Debatten in den Medien. Was meine ich damit? Es wird heutzutage sehr häufig immer ein Dafür und ein Dagegen gesucht. In bestimmten Medien sind zwei Personen dafür, zwei dagegen, die stehen einander dann noch so gegenüber und in der Mitte steht die Moderatorin so als Richterin. Und was suggeriert man damit? Man suggeriert, dass beide Positionen sozusagen gleichwertig sind. Ja? Und in meiner Disziplin in den Politikwissenschaften spricht man dann vom sogenannten Overton Window, also vom Overton-Fenster. Das Overton-Fenster zeigt jene politische Instrumente, Lösungen, die den meisten Menschen in einem Land als plausibel erscheinen. Also das sehen Sie hier auch auf dieser Folie. Wenn man eine Lösung hat für die Klimakrise, eine Lösung für die Pandemie, eine Lösung, wie man mit bestimmten, also wie man mit Bildung umgeht. In jedem Politikbereich gibt es das, dass bestimmte Lösungen eben als plausibel gelten. Wenn man jetzt Extrempositionen, und auch Florian Kramer hat es angesprochen, wenn man Extrempositionen sehr viel Raum gibt, verschiebt sich dieses Overton-Fenster. Ganz klassisches Beispiel Donald Trump. Wenn man was völlig Absurdes sagt, man muss sozusagen Desinfektionsmittel trinken, dann verschiebt sich dieses Fenster, dann sind Positionen, die nur halb so abgefahren sind, schon nicht mehr so extrem. Deswegen ist es auch politisch nicht irrelevant. Und die Klimakrise, also die Klimawissenschaften haben hier auch den Weg dafür bereitet. Ein weiterer Punkt, das haben auch meine Kolleginnen und meine Vorredner und Vorrednerinnen schon angesprochen, und wir haben jetzt auch gerade in der Pause darüber gesprochen, also unsere Informations- und Kommunikationstechnologien im weitesten Sinne haben sich verändert. Die Wissenschaft war früher etwas, was in diesem Raum stattgefunden hat, in der Uni. Damit haben Menschen außerhalb der Wissenschaft keinen Kontakt gehabt. Heute kann man scheinbar und anscheinend auf Wissenschaft anders zugreifen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auf Twitter, auf sozialen Medien, und dadurch ist etwas entstanden, was häufig so analysiert wird, ist, dass die Menschen Information mit Expertise verwechseln. Also man sagt, ich kann mir die Information darüber, ob die Masken wirken, wie sich das Virus verbreitet, kann ich mir selber auch googeln. Da brauche ich jetzt keine Viola Brisemann mehr. Ja? Also dass jemand wie Viola Brisemann natürlich völlig, und da könnte man jetzt andere Wissenschaftlerinnen einfügen, jeweils für ihren Bereich, natürlich langjährige Expertise dafür hat, wie Dinge wirken, wie sich Dinge normalerweise entwickeln, wie auch die zugrunde liegenden Dynamiken gestaltet sind, das vergisst man dabei. Aber trotzdem ist es natürlich unweigerlich so, dass man auch diagnostizieren muss, dass die Covid-19-Pandemie das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik sehr schnell und sehr stark verändert hat. Wie nachhaltig es sein wird, werden wir sehen. Aber wie hat es das verändert? Früher hat man, wenn man normale Massenmedien konsumiert hat, hat man das Ende eines langen Prozesses der Forschung gesehen. Es gibt einen Durchbruch, eine neue Entdeckung gemacht, einen neuen Mechanismus entdeckt, ein neues Medikament entwickelt. Am Ende dieser Pipeline stand dann die Pressekonferenz, die Wissenschaftlerin sagt, und damit war das gesichertes Wissen, das vielleicht viele Jahre später wieder modifiziert wurde, wenn es neue Evidenz gab, aber man hat nicht, so wie heute, den Wissenschaftlerinnen beim Denken und beim Reden zugesehen. Heute ist das mehr oder weniger eine Wissenschafts-Reality-Show in bestimmten Bereichen. Das heißt, was die Menschen heute sehen, ist, wie Wissenschaft natürlich auch funktioniert, dass man sagt, das sind die Daten sind nicht komplett, die sind jetzt nicht super, aber das sind die besten Daten, die wir haben. Ich interpretiere das so. Sie interpretieren das anders und wir unterhalten uns darüber. Natürlich findet Wissenschaft so statt, aber die Öffentlichkeit ist jetzt von einem Mal zum anderen so in diese Zuseherinnenrolle gekommen und hat gesehen, dass die Wissenschaft eben nicht immer nur Sicherheit und Gewissheit kommuniziert. Und man könnte jetzt auch wieder sagen, aber so ist die Wissenschaft halt. Das Problem dabei ist, also hier sind auch die Titelseiten natürlich mit den Wissenschaftlerinnen, etwas, was wir in unseren eigenen sozialwissenschaftlichen Studien an der Uni Wien sehen, wo wir seit März 2020 sowohl in einer qualitativen als auch in einer quantitativen Studie Menschen befragen, zu allen Bereichen der Corona-Pandemie, wie es ihnen geht, wie sich ihr Einkommen verändert hat, Gesundheit und so weiter. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Gewissheit ist extrem hoch. Und das etablierte Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Autoritäten ist durchbrochen. Also wir können uns, Sie können sich wahrscheinlich auch erinnern oder sicher, von einer Woche auf die andere sind die Routinen unterbrochen worden und man hat dann sozusagen vom Staat oder von anderen Behörden, von Autoritäten Dinge gehört, wie man sich jetzt verhalten soll, die sich dann schnell verändert haben, wo man nicht wusste, wo man nicht gesagt bekam, wie man es implementieren soll. Das ist etwas, was wir in unseren Daten ganz stark sehen. Also die Menschen haben selber diese Interpretationsarbeit machen müssen. Was ist denn jetzt ein K1? Wie setze ich das um in meiner Gruppe, in meiner Firma und so weiter. Also es gab ein großes Maß an Unsicherheit und die Politik hat diese Erwartung nicht erfüllt, aber auch zum Teil nicht erfüllen können, aber die Wissenschaft eben auch nicht. Viele Leute haben sich dann an die Wissenschaft gewandt und haben sich, okay, viele unserer Studienteilnehmerinnen haben gesagt, nein, dass die Politiker und Politikerinnen das nicht können, das wissen wir schon, aber die Wissenschaft, die streiten sich ja auch, jeder sagt was anderes. Ja, also es ist sozusagen ein Vertrauens- und Gewissheits- und Sicherheitsdefizit, das ja auch beiträgt. So, was machen wir jetzt? Und ich glaube, einen Punkt, den ich noch nennen sollte, das habe ich jetzt vergessen. Ein Problem ist sicher auch in manchen Ländern mehr als in anderen, dass bei den Pressekonferenzen in manchen Ländern auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgetreten sind, war nicht nur positiv für die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, weil sie von manchen Menschen einfach als Sprachrohre der Politik gesehen werden. Das haben wir auch aus unseren empirischen Daten. Was tun? Wir können jetzt sagen, okay, die Wissenschaft hat jetzt wie viele andere Lebensbereiche, Homeoffice, digitale Administration, einen Turbo-Booster bekommen. So ist die Wissenschaft einmal. Die Wissenschaft hat nicht immer endgültige Resultate, die bis ans Ende der Menschheit stehen bleiben werden. Und es müssen sich halt die Menschen gewöhnen an dieses neue Verhältnis zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft und Politik. Das wäre aber wahrscheinlich etwas zu einfach und vor allem würde das so suggerieren, dass man auch Menschen mit mehr Information und mit mehr Bildung davon überzeugen kann, dass die Wissenschaft weiterhin eine wichtige Quelle von Wissen ist. Ist sie das? Natürlich ist sie das. Es ist primär die Wissenschaft, die uns weiterhin etwas darüber sagen kann, wie die Welt ist, wie wir in sie eingreifen können und sollen. Sie hat halt keine wasserdichten, konsistenten Geschichten. Wenn sie diese Geschichten erzählen könnte, Geschichten im Sinne eines Narrativs, dann wäre sie auch nicht Wissenschaft. Aber die Wissenschaft macht diese Aussagen über die Welt auf der Basis von Evidenz, die repliziert, getestet, bestätigt oder falsifiziert werden kann. Und da kann die Wissenschaft nichts ersetzen. Also wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma, aus der Vertrauenskrise einerseits und aus der Hyperpolitisierung, aus der Tagespolitisierung der Wissenschaft wieder raus? Und wie sollen sich Wissenschaftlerinnen verhalten? Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir, und das gilt auch für die sogenannten Verschwörungsmythen, wenn wir Falschinformationen, Missinformationen entgegenhalten möchten, müssen wir Unsicherheiten reduzieren. Die sogenannten homogenisierenden Interpretationen, also die Interpretationen, die das alles auf einen Bösewicht runterbrechen und der Bösewicht implantiert uns Chips, das sind oft Reaktionen auf Unsicherheiten, die man nicht navigieren kann. Das heißt, man kann natürlich jetzt nicht den Unsicherheiten entgegentreten, indem man sagt, in 5 Monaten ist die Pandemie vorbei. Oder es wird im September ganz sicher wieder ein Lockdown. Also diese Sicherheit haben wir nicht. Aber wir können Unsicherheiten an anderen Stellen reduzieren. Das ist jetzt ein Auftrag an die Politik. Ökonomische, wirtschaftliche, soziale Unsicherheiten. Unsicherheiten über psychologische Betreuung. Wie geht es mit meiner Familie weiter? Wenn man diese Unsicherheiten reduziert, kann man auch... Es ist nicht intuitiv, aber eigentlich ist es intuitiv. Wenn Menschen positive Erfahrungen mit Institutionen machen, das kennen wir aus der Wissenschaftssoziologie, wenn Menschen positive Erfahrungen mit Institutionen machen, vertrauen sie Institutionen. wenn Menschen darauf vertrauen, dass sie unterstützt werden, von Institutionen, vertrauen sie in diese Institutionen. Das ist das Erste, also Unsicherheiten reduzieren, nicht unbedingt im Sinne von mehr Bildung und alle müssen jetzt die Qualitätsmedien lesen, sondern einfach ökonomische und soziale Unsicherheiten auch reduzieren. Zweitens, ich habe den Satz gehört, den ich leider nie, also ich habe leider vergessen, wie er ihn gesagt hat, aber es war in einer Debatte ähnlich wie heute und da hat jemand gesagt, it's not the virus we need to model, but the people, and we don't know how to do that. So, Viola Brisemann hat es gesagt, die Modelle können nicht annehmen, dass Menschen wie Roboter sind, denen füttert man, oder Automaten, man füttert Informationen hinein und dann werden sie sich rational verhalten und brav sein. Menschen, wir wissen aus unserer empirischen Forschung, Menschen halten Regeln nicht ein, wenn sie nicht als fair, effektiv und konsistent sehen. Da spielt soziale Fairness auch eine große Rolle, aber manchmal können sie es auch nicht. Zweitens, wir brauchen natürlich genau aus diesem Grund, dass man auch Menschen modellieren im weitesten Sinne können muss. Wir brauchen multi- und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das war bisher schon ein Mantra, aber wenn man sich die Systeme ansieht im Wissenschaftsbetrieb, wer kriegt die Beförderungen, wer kriegt die Jobs, das sind nicht die interdisziplinären Forscherinnen normalerweise. Man wird für Interdisziplinarität bestraft und das muss sich natürlich ändern. Hier sind auch Forschungsförderorganisationen gefordert. Weiter, es gibt, und das sollte hier diese kleine Pflanze symbolisieren, es gibt natürlich vieles, was jetzt entstanden ist, neue Kollaborationen, diese muss man auch erhalten. Also hier muss es jetzt auch Förderinstrumente dafür geben, dass diese inter- und multidisziplinären Zusammenarbeitsformen sich verstetigen können. Ganz zum Ende, die Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit der Öffentlichkeit muss gefördert werden, aber auch hier liegt vieles im Argen. Es gibt so viele jüngere Wissenschaftler ohne permanente Positionen, die sich nicht trauen. Warum? Wenn es irgendwas gibt, dann werden sie von der Institution allein gelassen. Also man sagt den Wissenschaftlerinnen zwar, ja, bitte kommunizieren und Twitter und Facebook und wenn irgendwas passiert, machen sie sich Sorgen um ihre Karriere. Die Institutionen müssen die Menschen auch unterstützen, wenn es einen Punkt-Punkt-Punkt-Storm gibt. Wir brauchen, und das ist mein vorletzter Punkt, wir brauchen mehr Evidenz, die nicht nur das einschließt, was bereits in quantifizierter Form vorhanden ist, also Erfahrungswissen muss erfasst werden, das spricht auch zum Punkt Interdisziplinarität. Wir müssen unbedingt einen Plan für Long-Covid haben. Das ist auch eine Form von Wissenschaft, die Interdisziplinarität mit einschließt, das ist höchst dringend, das zu tun. Und das Letzte sind natürlich die Ungleichheiten. Wir sind, wie so viele Menschen sagen, nicht im selben Boot, wir sind vielleicht im selben Sturm, aber manche von uns sitzen auf einer schönen Yacht und andere haben nur ein Paddel. Ich glaube, diese politische, nicht parteipolitische, aber diese politische Mission auch sicherzustellen, dass die Ungleichheiten nicht extrem anwachsen und dass die Menschen würdevoll leben können, muss in meinen Augen auch ein wichtiges Bestreben der Wissenschaft sein und bleiben. Danke vielmals.